zu einer neuen Folge von Auf Messers Schneide. Wir sind zurück. Mein Name ist Julia Riemenschneider und mir gegenüber sitzt im Deutschland-Trikot, selbstverständlich nach diesem phänomenalen Spiel von gestern,
Felix Riemenschneider, hallo.
Ja, wir heißen euch ganz herzlich willkommen und hoffen sehr, ihr verzeiht uns unsere kleine Verspätung, die wir einräumen müssen.
Ja, wir können halt immer nicht immer pünktlich abliefern.
Das stimmt.
Auch wir sind nur Menschen.
Und keine Maschinen.
Nicht so wie die Maschinen, die gestern auf dem Platz standen, aber das ist ein anderes Thema. Also heute ist Samstag, nur dass ihr es wisst.
Genau, gestern war Freitag. Wie gesagt, Felix, glaube ich, wird jetzt die nächsten 30 Tage keine anderen T-Shirts mehr tragen können, außer seine Trikots, die er fleißig gesammelt hat in den letzten 20 Jahren.
18 Jahre.
Passen eigentlich alle noch?
Ja.
Okay.
Ich habe von 2006 an bis jetzt alle Heimspieltrikots und ein Auswärtstrikot.
Sehr schön.
Folgt uns bei Instagram, um rauszufinden, welches das Auswärtstrikot ist. Denn ich werde es tragen, wenn Julia und ich zusammen zum Europameisterschaftsvorrundenspiel gegen die Schweiz in Frankfurt gehen.
Gut. Ja, wir freuen uns sehr und wollen euch jetzt nicht weiter mit Fußball-Fangeschwurbel aufhalten. Genau, die letzte Folge ist ein bisschen länger her. Da ging es ja nochmal um die Seniorinnen und Senioren hier in Deutschland. Ja, wir fanden die ganz gut, die Folge.
Ja, ich auch.
Ja, ich meine auch wir mit uns.
Sehr damit. Gut.
Naja, anyway, wir hatten dazu sehr, sehr witzige Inspirationen und Grafiken erhalten. Vielen Dank nochmal hier an dieser Stelle auch an die liebe Anna, die selbst schon mal ganz am Anfang in unserem Podcast zu hören war. Sie hat nämlich eine ziemlich witzige künstliche Intelligenz-Grafik zu dem Domino-Infekt erstellt.
Ja.
Haben wir euch auch dran teilhaben lassen. Und wir haben auch das erste Reel
von einer dritten Person.
Genau, nämlich unserer lieben Cousine Caroline geteilt. Ja. Nochmal zu dem Thema Polymedikation. Finde ich sehr souverän gemeistert.
Finde ich auch.
Also Caroline, wenn du das hier hörst.
Die Pharmazeutin der Herzen.
Ja, und ja, wirklich gute Newsbringerin auch immer. Also
auf jeden Fall.
Alles schon in den Podcast eingewurschtelt worden, was sie uns geschickt hat.
Das möchten wir jetzt natürlich auch in unserem Newsblog nochmal respektieren, würde ich sagen, Julia. Denn da gab es Neuigkeiten zur Apothekenreform. Ne, da gab es einen Referentenentwurf am 12.06. zum, wie gesagt, Gesetz für eine Apothekenhonorar- und Apothekenstrukturreform, kurz APORG. Da ging es im weitesten Sinne darum, wie man halt auch die Versorgung mit Apotheken auf den dünner besiedelten Teilen Deutschlands sicherstellen kann. Ein Teil davon war zum Beispiel, dass geändert werden soll, dass nicht dauerhaft ein approbierter Apotheker auch vor Ort sein muss. Der kann zum Beispiel auch durch Video zugeschaltet sein. Der muss sich auch nur noch in Anführungszeichen 4 Stunden am Tag in der Apotheke befinden und in unterversorgten Regionen müssen diese auch generell nur noch 4 Stunden am Tag überhaupt öffnen. Das heißt, man kann da sozusagen nur für die Kernzeiten eine Apotheke zur Verfügung stellen. Außerdem soll die Apothekenstruktur etwas gelockert werden. Das heißt, man kann mehr Zweigapotheken aufmachen. Das heißt, ein Apotheker kann auch mehrere Apotheken betreiben und da keine Probleme sozusagen bekommen. Und außerdem wird noch die Impfmöglichkeit in Apotheken ausgebaut. Und zwar bis jetzt, nur damit du es weißt, auch liebe Julia, kannst du dich in Apotheke gegen welche Dinge denn impfen lassen überhaupt, habe ich mich gefragt. Musste ich direkt mal googeln.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Du hast mir die netterweise vorhin schon ein bisschen vorher gestellt. Ich habe nicht nachgeguckt. Also ich glaube, was bestimmt geht, ist Tetanus.
Nein.
Fuck. Verdammt. Piep. Okay, krass, hätte ich jetzt gedacht, weil wir das immer so lapidar auch in der Notaufnahme impfen. Hat das was mit den Wirkstoffarten zu tun? Ob das totlebende Impfstoffe sind?
Nee.
Okay.
Also.
Ich weiß, was man bestimmt machen kann, sind diese jährlichen Impfungen, die man so oft macht. Sowas wie Grippe und
Pneumokokken
zum Beispiel.
Grippe ist richtig und Corona.
Ah.
Das sind die einzigen Sachen, okay, die man aktuell jetzt impfen lassen kann.
Impfen wir noch gegen Corona?
Ja. Warum lachst du, Julia?
Weil ich echt, keine Ahnung, ich habe letztens drüber nachgedacht und mir wieder überlegt, wie fern irgendwie diese Corona-Welt ist. Obwohl sie einfach, wo ich dachte, dass sie niemals aufhören wird.
Ja.
Dass man niemals mehr den Mundschutz im Krankenhaus auszieht, aber andere egal.
Genau, soll nicht um Corona gehen. Also aktuell geht halt Grippe und Corona und soll erweitert werden um die ganzen anderen Impfungen, die du gerade genannt hast. Tetanus, Diphtherie, Masern, Mumps, Röteln und so weiter und so fort. Ja.
Ah, krass.
Also fast. So, ich glaube jetzt nicht die ganzen Reisesachen, aber wo man zum Haupt was extra bestellt werden muss und sowas auch. Aber so die ganzen klassischen Impfpass-Sachen.
Ja.
Wie gesagt, ich habe nur kurz quer gelesen. Don't quote me on that. Aber ja, es soll auf jeden Fall ausgeweitet werden. Das finde ich sehr gut.
Cool. Aber egal welches Alter betreffend, also auch Kinder.
Da bin ich überfragt. Also ist jetzt auch erstmal nur ein Referentenentwurf. Das wird 100% ja noch tausendmal durch Parteien, die sich in der Bundesregierung befinden, schlecht gemacht und verkleinert und abgeschwächt. Ja. Aber das ist jetzt erstmal der Benchmark, der gesetzt wurde. Mal sehen, wie weit es noch abgespeckt wird.
Gute Idee, aber auf jeden Fall, gerade mit den Impfungen.
Um ein weniger abgespecktes Thema soll es denn heute gehen, denke ich mal, Julia, oder?
Genau.
Für uns ist es noch sehr präsent. Jetzt bei der Europawahl war es nur noch das viertwichtigste Thema.
Bei der ihr ja hoffentlich auch alle teilgenommen habt.
Ja.
Ja, genau. Man merkt es zwar noch nicht so aktuell an den Temperaturen, aber wir beschäftigen uns heute mal wieder mit dem Klimawandel. Wir haben ja schon mal in unserer Folge 16 darüber gesprochen, dass das Gesundheitssystem auch einer der Hauptverursacher ist von den CO2-Emissionen, die wir so produzieren. Und da auch schon mal geschaut, was vielleicht so ein bisschen besser machbar ist, damit man die CO2-Emissionen auch möglichst gering hält. Damals hatten wir schon angeteasert, dass wir uns nochmal näher mit den Auswirkungen von dem Klimawandel auf die Gesundheit des Menschen fokussieren wollen. Und das ist heute der Tag dafür. Sicherlich kratzen wir nur an der Oberfläche. Man kann da ganze Bücher mitfüllen. Hat man vielleicht auch schon mal von Eckart von Hirschhausen gelesen, das Buch?
Du? Ich nicht.
Ich habe es mir mal gekauft und tatsächlich gelesen beim letzten Sommerurlaub. Fand es ganz spannend. Aber genau, wir stellen euch da mal ein paar Auswirkungen vor, die, glaube ich, jeder schon kennt und haben uns noch ein paar Studien dazu angeguckt. Und dann nachher haben wir endlich mal wieder, das ist, glaube ich, auch schon echt lange her, dass wir das letzte Mal einen Gast oder in dem Fall jetzt heute eine Gästin haben. Genau.
Da. Und das erste Mal, zweite Mal im Endeffekt. Also wir hatten ja einmal schon Schahab, aber das zweite Live-Interview mit drei Mikros.
Felix hat sich nicht lumpen lassen, hat das Equipment nochmal erweitert, sodass schon wieder nicht alles in seinen Podcast-Koffer passt. Jetzt aber egal.
Bald brauche ich einen Podcast-Rucksack, also einen richtig großen.
Mhm.
Gut.
Das stimmt. So, dann würde ich sagen, steigen wir einmal gleich ein in unseren Main-Part. Klimawandel hat vielfältige direkte und indirekte Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Das ist, glaube ich, jedem bewusst. Witterungs- und Klimaveränderungen können dazu führen, dass Infektionskrankheiten sowie nicht übertragbare Krankheiten wie Allergien zunehmen und die Symptome von Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen immer schlimmer werden. Ich glaube, das hat schon jeder gemerkt. Außerdem ist die Belastung durch UV-Strahlen und auch die Verschlechterung der Luft spürbar, sehbar und fühlbar. Und ich glaube, auch letztens haben wir erst wieder gesehen, dass extreme Ereignisse oder Extremwetterereignisse, ne, wie auch Stürme, Hochwasser, aber auch Hitzewellen, nicht spurlos an uns vorbeigehen und auch immer häufiger werden.
Das stimmt.
Genau. Und jetzt dröseln wir die Phänomene nochmal etwas auf. Wenn wir uns die Temperaturen angucken, kann man, glaube ich, klipp und klar überall sehen und lesen, dass hierzulande die Durchschnittstemperaturen bereits um 1,6 Grad angestiegen sind seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und zudem kommt es auch immer zu einer Verschiebung von Klimazonen. Das heißt, dass es nicht nur immer wärmer wird, sondern auch, dass die extremen Wetterlagen eben zunehmen, wie wir es eben schon gesagt haben.
Ja.
Und vor allem problematisch ist für viele, gerade auch ältere und ganz, ganz junge Mitbürgerinnen und Mitbürger, vor allem die extrem heißen Temperaturen im Sommer.
Das stimmt. Da hast du auch eine interessante Grafik mitgebracht. An dieser Stelle würde ich mich natürlich auch schon mal für die Recherche der Folge bedanken, über die du federführend übernommen hast. Und zwar hast du eine Grafik mitgebracht vom Deutschen Wetterdienst, die uns mal die Temperaturanomalien von 1881, also seit Anbeginn der Aufzeichnung, bis 2021 darstellt und dort halt besonders die positiven wie negativen Ausschläge, das heißt die besonders heißen und die besonders kalten Phasen darstellt. Und dann sehen wir, dass die roten Balken, die nach oben zeigen, also die heißen Ausreißer nach oben, die haben deutlich zugenommen in den letzten Jahren. Und wir befinden uns hier regelhaft über mittlerweile schon 2 Grad über der Jahresdurchschnittstemperatur dann in gewissen Phasen. Und das kann natürlich nicht gesund sein, würde ich mal behaupten.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wir posten euch die auf jeden Fall auch nochmal bei Instagram.
Und du hast es eben auch schon angesprochen, dass dazu natürlich das äußert sich bei uns dann auch im Alltag durch eine Verschiebung der Klimazonen. Ne? Das heißt, auch die Klimazone gibt ja neben dem menschlichen Lebensraum, auch den tierischen Lebensraum etwas vor. Und da gibt es natürlich auch neue Tierarten, die sich in Deutschland schon ein bisschen breit gemacht haben. Und die können auch gesundheitliche Folgen haben, da gehen wir dann später nochmal drauf ein. Mhm. Aber die sind natürlich auch total präsent mittlerweile bei uns im Alltag. Und nennen tun wir diese Tierarten, die hier nicht heimisch vorkommen, Neozoen. Und da habe ich mir mal eine Frage für dich überlegt, liebe Julia, und zwar, wie viele Neozoen gibt es denn überhaupt in Deutschland? Also wie viele Tierarten, die nicht heimisch sind?
Seit wann?
Ja, jetzt aktuell.
Okay. 30?
Das ist leider nicht korrekt. Das sind mittlerweile über 1100. Ja, über 1100. Und das sind die, die vorkommen, und etabliert davon sind 256.
Okay, also genau. Die es dann hier auch wirklich schaffen und sich langfristig genau. ansiedeln.
Die haben sie schon größere Siedlungen aufgebaut sozusagen. Dazu gehören dann zum Beispiel so Tierarten wie der Waschbär. Genau, Waschbären, Kanadagänse. Genau, zum Beispiel auch eine Nacktschneckenart, die aus Spanien kommt, die ist diese spanische Wegschnecke. Das ist eigentlich eine der typischen Nacktschnecken, die ihr auch bei euch im Garten finden könnt. Das sind alles Tierarten, die haben dann hier zum Teil keine natürlichen Fressfeinde. Mhm. Und die machen sich hier breit.
Spannende Geschichte auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Also so wie die Tiere sich dann eben an das warme Klima in Deutschland anpassen können, können wir das aber auch ein Stück weit, was eine gute Nachricht ist, ne? Denn der menschliche Körper kann nämlich gerade auf so extremen Temperaturen wie Hitze mit Schwitzen reagieren und sich somit eine körpereigene Klimaanlage schaffen und sich dadurch dann natürlich selber abkühlen. Da habe ich auch eine kleine Frage an dich, Felix. Was denkst du denn, wie viel Liter Flüssigkeit verliert ein Erwachsener bei leichter körperlicher Tätigkeit bei 30 Grad Außentemperatur?
In welchem Zeitraum?
Im Arbeitstag.
An einem Arbeitstag, also 8 Stunden ungefähr. Dann würde ich mal sagen, das sind ungefähr 5 Liter.
Okay, krass. Dass du so viel schätzt, das sind 2 bis 3.
Echt?
Ja, also bei leichter körperlicher Arbeit. Ne? Okay. Also sowas wie, wenn wir wieder bei 40 Grad im Krankenhaus sind und hauptsächlich sitzen und Schreibarbeit verrichten.
Okay.
Ne? Und wenn jetzt jemand sehr, sehr schwere körperliche Arbeit verrichtet, wie zum Beispiel ein Mensch auf dem Bau?
Dann 8 Liter.
10 Liter sogar. Ui, ja, das fand ich richtig krass, ehrlich gesagt.
Ja, 10 Liter ist 10 viel. 10 Liter? Ja. Ja. Das kann man schwer wieder mit Bier ausgleichen auf der Baustelle.
Ja. Ja, aber ich fand es einfach krass, also nochmal zu dem ersten Teil der Frage.
Ja.
Das ist ja wirklich nur das, was man so transpiriert auch, ne?
Ja.
Also das ist ja nicht, dass man Sport macht und danach nochmal so
einen
Eimer voll schwitzt, sondern einfach nur dieses, ja. Verrückt. Also wir sollten uns auf jeden Fall immer genug Wasserflaschen zurechtstellen.
Und 30 Grad ist jetzt auch nicht so viel, muss man sagen.
Nee. Also heutzutage ist 30 Grad gar nichts mehr.
Nee.
Naja, also es gibt viele Dinge, die man auf jeden Fall dafür tun kann, um auch bei solchen Temperaturen noch einen kühlen Kopf zu bewahren. Felix hat es ja letzten Sommer auch einmal vorgemacht. Ne?
Toller
Trick immer noch mit dem nassen Handtuch im Nacken zum Beispiel. Ne? Leichte Kleidung,
das Sonnenschutz
immer.
Fußballshirts.
Genau, exzellent. So Felix, was kann diese Temperatur denn noch für Folgen haben?
Genau, ein sehr gängiges Krankheitsbild, was wir wahrscheinlich auch alle schon mal gehört haben, ist ja der sogenannte Hitzschlag oder die Exsikose. Und dann habe ich mir gedacht, ach, lasse ich mich doch nicht lumpen, nach all den Folgen in der 30. Folge nochmal den guten alten Pschyrembel aufzuschlagen und mir nochmal genau durchzulesen, was denn eine Exsikose überhaupt ist. Neben der Definition, die ich euch jetzt vorlesen werde, wusste ich übrigens nicht, dass man Exsikose mit Doppel-K schreibt. Da bin ich auch transparent. Und im schönen Pschyrembel steht geschrieben: Verlust von Körperwasser durch gesteigerte renale, gastrointestinale, pulmonale oder perkutane Wasserabgabe, unzureichender Zufuhr oder iatrogene Ursachen. Je nach der Serumosmolalität unterscheidet man isotone Dehydratation, hypotone Dehydratation oder hypertone Dehydratation. Bei allen Formen kommt es zu einer Hypovolemie. Zur Therapie gehören Flüssigkeits- und Elektrolytbilanzierung. Also, ich fand das früher mal sehr verwirrend, auch mit den Dehydratationsformen. Wir können es aber zusammenfassen. Im Endeffekt ist es ein Zustand, wo wir zu wenig Flüssigkeit im Körper haben und wo es zu einer Elektrolytverschiebung kommen kann. Das ist natürlich gerade bei älteren und jüngeren Menschen wie Kindern durch die Hitze, ne, kann das drastische Auswirkungen auf die Gesundheit haben, und das ist sozusagen auch die größte Risikogruppe, da auch diese Gruppen zum Beispiel das Durstgefühl ganz anders wahrnehmen. Wir können das selber noch gut am Beispiel auch unserer Oma, die mussten wir immer ermahnen zum Trinken, noch feststellen. Und können auch andere Erkrankungen, die sozusagen vielleicht auch schon vorhanden sind, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, verschlechtern oder eine Dekompensation auch begünstigen. wir sehen das dann natürlich als Krankheitsbild mit der Exsikkose ganz häufig auch im Krankenhaus, dass dann gerade ältere PatientInnen eingeliefert werden. Aber auch viele mildere Formen kommen dann vielleicht auch beim Hausarzt an mit einem in Anführungszeichen sogenannten Hitzschlag. Und am Ende des Tages ist es so, dass wenn der Mensch, der versucht ja seine Körpertemperatur zu regulieren, an einen Punkt kommt, wo er durch eine unzureichende Wärmeabgabe eine Körpertemperatur von 40 Grad erreicht, kann es schon ab den 40 Grad halt zu einer Denaturierung von Proteinen kommen, die dann wieder schwerwiegende Auswirkungen auf Stoffwechselprozesse haben. Das äußert sich dann in folgenden Symptomen. Ganz einfach natürlich, das kennen wir alle, Kopfschmerzen. Schwindel, Durst, im Optimalfall natürlich, Übelkeit und Erbrechen, Schwäche, Reizbarkeit, Koordinationsstörung und bis hin dann zur Bewusstlosigkeit. Na, das ist dann vielleicht eins der Symptome, die dann eher auftreten, wenn man dann auch ins Krankenhaus kommt mit der Bewusstlosigkeit. Und das im Endeffekt ist auch ein Krankheitsbild, was durchaus zunimmt. Und zwar habe ich jetzt keine ganz aktuellen Daten gefunden, aber immerhin Daten aus den letzten 20 Jahren. Und zwar im Jahr 2000 waren das in Deutschland über 65 wieder, die Gruppe, die wir uns jetzt angucken, 21.500 Menschen, die mit diesem Volumenmangel in ein Krankenhaus eingewiesen wurden. Und 2010 schon 76.000, fast 77.000. Das ist ja fast eine Vervierfachung der Zahlen im Endeffekt. Und das muss natürlich auch noch ganz schwerwiegendere Folgen haben, liebe Julia, oder?
Genau, ich habe da nämlich nochmal weiter geforscht und nochmal eine Studie vom Ärzteblatt gefunden, die eben sich mit den hitzebedingten Mortalitätsraten in Deutschland zwischen 1992 und 2021 beschäftigt hat. Gibt's
nochmal eine Stufe weiter sozusagen.
Genau, ne, also Worst-Case-Szenario. Und die haben sich angeguckt, wie es in Deutschland eben aussieht bei registrierten Todesfällen eben aufgrund von Exsikose, ob die Zahlen oder wie sich diese Zahlen verhalten haben. Und da kann man anhand der Grafik schon mal sehen, es gibt immer wieder Ausreißer, wo, sage ich mal, die Anzahl über der Durchschnittsnorm steht. Und gerade in den letzten 4 Jahren hatte man jetzt, oder 3 Jahren war es dann, eine Reihung dieser überdurchschnittlichen Ereignisse. Ne? Also das geht vor allem um die Jahre 2018, 19 und 20. Da hatte man teilweise sogar bis zu fast 7000 Todesfälle eben mit dieser Todesdiagnose gehabt. Man sieht aber auch, dass in diesen 3 Jahren der Trend leicht abnimmt. Ne? Also dass dann die zwar immer noch überdurchschnittlich hoch sind, die Sterbezahlen, aber tendenziell mit einem fallenden Trend, was vielleicht auch daran liegt, dass man eben schon ein gewisses Bewusstsein eben geschaffen hat für solche vulnerablen Patientengruppen und die dann eben auch zu schützen weiß. Ne? Und da kriege ich auch immer selber die Krise, ich weiß nicht, ob du das mal kennst, da habe ich letztens wieder dran gedacht, auch als ich die Folge vorbereitet habe, wo im Krankenhaus war, wo ein älterer Mann auch dement und bettlägerig am Fenster einfach die ganze Zeit in der Sonne lag. Da dachte ich mir auch so, okay, das ist halt, da muss man echt einfach mal.
Das ist vielleicht halt noch eine andere Wahrnehmung.
Aufmerksam sein.
Ja. Ich glaube, unsere Generation nimmt Sonne mehr als gefährlich wahr, als es vielleicht früher der Fall war.
Ja, genau. Naja, aber man tut einem nichts Gutes damit, ne? Das muss man
klar nicht sagen. Nicht auf Dauer auf jeden Fall.
Das stimmt, ne? Und jetzt, eine weitere gesundheitliche Folge vom Klimawandel, die ich jetzt zumindest eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte, sind auch Infektionen in Badegewässern. Da gibt es 2 verschiedene Erreger, die da im Fokus sind, nämlich zum Beispiel die Cyanobakterien oder auch Blaualgen genannt, habe ich schon mal gehört gehabt. Und dann gibt es auch noch pathogene Vibrionen, das sind insbesondere die Vibrofulnificus, schwieriger Name, die sich da immer wieder in deutschen Badegewässern ausbreiten. Und letztendlich, man findet die in der Regel immer zu einer geringen Konzentration, aber dadurch, dass mit der Umgebungstemperatur natürlich auch die Wassertemperatur steigt und auch immer wieder Abwässer in die Badeseen gelangen, kommt es eben zu einer Vermehrung von diesen Bakterien. Und die haben auch gar nicht so wenig schädliche Folgen, die sie mit sich bringen, nämlich die Blaualgen verursachen zum einen unansehnliche grüne Algenteppiche auf den Gewässern und können auch zu Magen-Darm-Infektionen führen. Ne?
Unschön.
Sehr unschön. Und die Vibrionen, die machen vor allem Wundinfekte. Ne? Also gerade Leute, die sich mal einen Mückenstich dann aufgekratzt haben und ins Wasser gehen oder halt auch immunsupprimierte Menschen mit zum Beispiel Diabetes sind da besonders gefährdet.
Ja. Und ich bin mir sicher, dass die meisten Diabetiker nicht sagen würden, dass sie immungeschwächt sind. Also das ist natürlich auch wieder ein Bewusstsein,
ja,
was nicht vorhanden ist.
Genau. Ne?
Oder nur bis zu einem gewissen Punkt.
Die müssten da halt mal beraten werden.
Das stimmt, ja, von medizinischem Fachpersonal. Mhm. Aber es breiten sich auch andere Keime noch aus, die wir vielleicht schon etwas, oder die vielleicht schon etwas geläufiger sind. Das sind auch wieder Infektionskrankheiten und Vergiftungsformen, die sich zum Beispiel auch über das Trinkwasser oder über Lebensmittel ausbreiten können. Und am Ende des Tages sind es beispielsweise in unseren Breitengraden hier die Legionellen oder Salmonellen, die man auch vielleicht schon mal gehört haben, die oft den gleichen Mechanismus nutzen, den du gerade genannt hast, nämlich bei höheren Temperaturen können sich die Keime schneller vermehren und es können sich aber auch neue Keime natürlich ansiedeln. Das wird dann weiterhin die Verbreitung begünstigt durch Extremwetterereignisse wie starke Regenfälle oder auch Dürren, die dann wieder eine Verbreitung dementsprechend begünstigen können. Und dadurch steigen dann die Konzentrationen von solchen Keimen im Trinkwasser und es kommt auch ein höheres Risiko damit, dass der Mensch halt mit diesen Krankheitskeimen in Berührung kommt. Ne? Die Folge davon ist dann immer, ich habe irgendeine Infektionskrankheit mir eingefangen und ich muss diese mit Antibiotika behandeln. Ne? Wenn ich mehr Krankheitsfälle habe, muss ich auch mehr mit Antibiotika behandeln. Wenn ich mehr mit Antibiotika behandle, entstehen mehr Resistenzen. Ne? Und das ist ja sowieso schon ein ganz großes Thema, vielleicht auch mal für eine zukünftige Folge von uns, ne? Dass durch diese bakteriellen Infektionskrankheiten ist halt, oder durch die Zunahme von den bakteriellen Infektionskrankheiten ist zu mehr Resistenzen von Antibiotika kommen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall dramatisch und das merkt man auch heute schon im Krankenhaus.
Und schlägt aufs Gemüt.
Und schlägt ganz schön aufs Gemüt, genauso wie die verschiedenen Extremwetterlagen, muss man sagen. Ich finde, das ist auch eine Nische, die einem vielleicht gar nicht so gängig ist oder über die man gar nicht so sehr nachdenkt, aber eigentlich auf der Hand liegt. Und zwar zeigen Studien, dass gerade durch diese Naturkatastrophen oder auch Überschwemmungen, wie wir es jetzt wieder in Deutschland hatten, extreme Zukunftsängste bis hin zu Depressionen entstehen können. Und es gibt auch tatsächlich ein sehr aktuelles Paper von 2023, mit der Thematik Klimawandel und psychische Gesundheit, wo es eben genau um dieses Bewusstsein ging und man eben nachweisen konnte, dass gerade in Gebieten, wo es eben zu solchen Extremwetterlagen gab, mit auch natürlich Umweltkatastrophen, die Menschen viel, viel häufiger auch an Depressionen erkranken, aber auch zum Beispiel andere psychische Erkrankungen wie Schizophrenie oder ADHS sind da ein Thema. Und genau, das bezieht sich aber nicht nur auf die Extremwetterlagen, sondern auch auf die Luftverschmutzung, die wir immer mehr hier auch in Deutschland zu spüren bekommen. Und ja.
Das ist nicht schön.
Das ist nicht schön. Ne?
Genau. Und also ich möchte mir gar nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir sind ja sogar durch Süddeutschland gefahren, als wir im Urlaub waren und das hat ja gerade da so stark geregnet, dann denke ich mir auch mal so, Alter, wie krass ist es einfach, wenn dein Haus dann so überschwemmt wird oder damit deine Lebensgrundlage, wenn dein Geschäft irgendwie weggespült wird oder...
Ja, und vor allem muss man halt auch sagen, also das wurde da, ich glaube vor einer oder zwei Wochen die Heute-Show gesehen, da wurde das ja auch thematisiert, wie auch diese ganzen Versicherungsschutze gar nicht greifen, weil es dann da wieder um, nee, das ist nicht der Regen, der dann letztendlich die Überschwemmung verursacht hat in deinem Haus, sondern das Grundwasser, was gestiegen ist und da dagegen bist du natürlich nicht versichert, so, okay, toll, danke dafür.
Toll.
Ja, genau, sehr auffällig, genauso auffällig wie manch ein Verhaltensmuster von Felix, was er schon seit längerem an den Tag legt.
Ja, was allerdings auch manchmal positiv sein kann, wie dass ich mich jeden Tag mit Sonnencreme eincreme, nämlich mit 50er Lichtschutzfaktor schütze ich mein Gesicht vor, ja, ihr habt es richtig geraten, UV-Strahlung. Die UV-Strahlung kann nämlich ein Krankheitsbild auslösen, was auch mal schnell zum Tode führen kann, nämlich den guten alten Hautkrebs. Und was da im Endeffekt natürlich eine Rolle spielt, ist auch der Abbau vom Ozon. Ne, Ozonloch haben wir alle schon mal gehört. Ne, das ist im Endeffekt gut, weil das die UV-Strahlen abfiltert beziehungsweise reflektiert wieder zurück ins Weltall und durch halt Zunahme an Emissionen steigt dann auch wieder das Risiko oder es steigt im Endeffekt die Anzahl der UV-Strahlen, die dann auf uns einwirken und wo treffen die halt auf im Endeffekt auf unsere Haut und nach einem traumatisierenden Erlebnis in meiner Jugend, wo ich mal eine Spannungsblase auf der Stirn hatte, ist mir auf jeden Fall diese Angst sehr bewusst und so steigen halt mit der UV-Strahlenanzahl auch die Zahl der Sonnenstunden. Da hat die Julia auch nochmal eine Grafik mitgebracht vom Deutschen Wetterdienst. Das ist ja immer was sehr, als sehr schön empfunden wird, aber das, wie gesagt, hat halt auch ein hohes gesundheitliches Risiko. Und auch hier sehen wir analog zur Grafik, die wir vorhin uns schon angeschaut haben, auch, dass einfach die Anzahl der Sonnenscheindauer extrem zunimmt. Wie gesagt, wir nehmen es eher als positiv wahr, aber man muss sich halt dann auch dementsprechend schützen.
Ja.
Genau.
Und wenn,
ja?
Nein, sag.
Nein, bitte, Julia.
Nein, du zuerst.
Okay. Also, was ich nur noch sagen wollte, ist, wir wollen das natürlich auch nochmal in Zahlen anschauen. Und wenn man sich da die Anzahl der registrierten Hautkrebsfälle halt anguckt, sieht man eine Zunahme. Das kann allerdings auch damit zusammenliegen, dass man halt ein Hautkrebs-Screening eingeführt hat im Jahr 2008, was ja auch im Rahmen dessen im Endeffekt, dass halt ein hohes Bewusstsein auch für diese Krankheit mittlerweile da ist, wie gesagt, einfach eingeführt wurde. Kann man jetzt natürlich abschließend noch nicht beurteilen, ob das nur daran liegt oder ob das an dem generellen Zunahme von dieser Sonnenscheindauer und der UV-Strahlen liegt. Auf jeden Fall bleibt es unterm Strich so. Es ist eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung und schützt euch vor der Sonne. Keiner bricht sich einen Zacken aus der Krone, sich morgens mit 50er Lichtschutzfaktor einzucremen. Ich wurde da von meiner Freundin geinfluenced, micro-influenced und ich habe die Julia damit auch schon influenced.
Ja, ich mache das jetzt auch und ich mag's. Und vor allem, das finde ich auch sehr angenehm, dass man einfach das ganze Jahr nach Sonnencreme riecht. Ich finde es immer so ein bisschen Urlaubsvibe dann morgens, wenn man auf die Arbeit geht.
Das stimmt.
Naja, aber was ich echt nochmal sagen will, weil mich hat das wirklich auch schockiert, als ich letztens mal wieder Dienst gemacht habe im Krankenhaus. Da hatte ich eine Patientin und die kam eigentlich, also nicht alt, 50 Jahre, mit einem unklaren Abdomen zunächst ins Krankenhaus. Hat sich dann rausgestellt, dass die halt einen Darmverschluss hatte. Bei einer recht riesigen Raumforderung einfach in ihrem Bauch. Und wir hatten mit der allgemeinchirurgischen Kollegin dann ein CT gemacht von der Patientin und haben auch nur gesehen, so, okay, die hat überall Krebs, ne? Also überall waren so kleine Metastasen in der Leber, sogar in der Rückenmuskulatur,
Ach du Scheiße.
Also wie gesagt, diese große Raumforderung schon mal gar nicht, kann man gar nicht in Worte fassen. Und im Nachhinein kam raus, man hat es dann natürlich operativ entfernt und hat auch Gott sei Dank alles gut geklappt für die Patientin, aber es kam halt raus, dass das letztendlich alles Metastasen von einem Melanom waren. Ne? Und das hatte sie sich sogar Jahre vorher, also man fragt ja dann natürlich immer nach, ob ihr das bewusst ist, dass sie da irgendwo ja ein Melanom haben muss. Und dann hat sie nur gemeint, dass sie es vor Jahren mal eins hat wegschneiden lassen.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich trotzdem die Ursache für diese maximale Streuung ihres Krebses ist.
Ja, schrecklich.
Ja, also das, da creme ich mich gleich noch 2-3 Mal mehr am Tag ein. Naja, jetzt nochmal ein anderes Thema. Das haben wahrscheinlich viele, viele von euch schon gemerkt, ne? Also nicht nur an sich selbst, sondern auch, ich finde es extrem, wie viele Leute mittlerweile einfach um einen rum eine verstopfte Nase haben. Obwohl es jetzt doch schon nicht mehr ganz winterlich ist. Und das liegt daran, dass einfach die Allergikerquote zunimmt, ne? Beziehungsweise Allergien schlimmer werden. Das hängt vor allem auch damit zusammen, dass wir eben generell übers Jahr gesehen meist mildere Temperaturen haben und dadurch natürlich auch die Blühperioden sich verschieben, ne? Und wenn jetzt zum Beispiel eine Haselnuss nur wenige Monate geblüht hat und Leute damit geärgert hat, ist es jetzt ein wesentlich größerer Zeitraum auch gewesen, wo man darunter leidet. Und schätzungsweise sind in ganz Deutschland sogar 20 bis 30 Millionen Millionen Menschen daran davon betroffen. Und ansonsten fand ich es noch sehr interessant. Ich meine, das Gängige ist ja immer so Haselnuss, Birke, Esche, was man kennt, woran viele zu knabbern haben. Und ich bin über eine andere Pflanze noch gestoßen, die viele große Probleme auch auslöst. Das ist nämlich die Ambrosia artemisiifolia. Artemisiifolia oder so
ich
ähnlich.
Ich denke, das musst du nochmal bei Instagram dann posten, damit die Leute wissen, was du meinst.
Ja, das ist das beifußblättrige Traubenkraut. Felix, du hast vorhin schon erzählt.
Ja.
Dir ist es gängig und geläufig?
Ja, ich habe es nur schon mal gelesen gehabt oder im Rahmen von dieser Jägerprüfung damals bin ich damit, glaube ich, schon mal in Kontakt gekommen.
Ja. Hattest du schon mal in deinem Garten?
Ich glaube schon, um ehrlich zu sein.
Ja. Also da muss man extrem aufpassen. Letztendlich ist das auch eine Pflanze, die eigentlich hier in Deutschland gar nicht heimisch ist, sondern aus Nordamerika eingeschleppt wurde und sich ja rasant schnell ausgebreitet hat und hochallergen ist, vor allem im Blütenstadium. Und ja, gerade wenn man es auch entfernen möchte, weil es dann doch nicht so in den Garten passt, kann es vor allem schwere Kontaktallergien auslösen, weil es so kleine, fiese Nädelchen hat.
Ja.
Und genau, da gibt es sogar ganz, ganz viele Anleitungen im Internet, wie man so Pflanzen richtig entfernt, damit die auch nicht wiederkommen, ne? Weil das ein großes Problem ist anscheinend.
Und wie nennt man solche Pflanzen analog zu den Neozoen, den nicht einheimischen Tieren, Julia?
Die Neopflanzen.
Neophyten, richtig.
Genau. Ja, so viel dazu. Also wir merken schon, Klimawandel, Klimazonenverschiebung, Verschiebung. Es ist ein präsentes Thema.
Das viel Alltagsrelevanz auch hat.
Genau.
Ich glaube, wir können uns auch beide noch ganz gut erinnern, jetzt noch beim Thema Allergie, welches kleine Tierchen uns noch in den Schulzeiten, wo uns unsere Mutter immer vorgewarnt hat, auch Probleme bereitet hat.
Der Eichenprozessionsspinne.
Ist so. Ja, da mussten wir noch mit der Schule rumlaufen und uns immer gucken, da wo die, hängen die im Baum und da muss man aufpassen, da darf man nicht zu nah rangehen, weil die halt auch extreme allergische Reaktionen auslösen können.
Ja.
Genauso wie die gute alte Zecke, aber ich glaube, auf die kommen wir später nochmal zu sprechen, oder?
Ich glaube auch.
Weil jetzt biegen wir mal Richtung
Interview
ab.
Genau, also
begrüßen wir mal unseren heutigen Gast.
So, also ihr Lieben, wir haben es ja schon angeteasert vorhin, wir haben heute einen besonderen Gast bei uns und endlich mal wieder ein Interview. Uns gegenüber sitzt heute live tatsächlich die liebe Astrid Rehner, ihres Zeichen Allgemeinmedizinerin und genau, wir kamen das erste Mal in Kontakt in der Hausarztpraxis meines Mannes und da habe ich die Astrid kennengelernt und da schon ganz früh auch ihr besonderes Interesse für Klima und die Auswirkungen auf den menschlichen Körper kennengelernt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast auf Messerschneide.
Danke, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Astrid, es hat sich schon warm getalkt sozusagen, hatte tatsächlich gerade noch einen kleinen Vortrag im Vorhinein, auch zu demselben Thema. Was ganz spannend ist, das war das erste Mal, dass ich tatsächlich eine Ärztin kennengelernt habe, die sich damit beschäftigt. Wie kamst du denn dazu überhaupt?
Also ich bin tatsächlich dazu gekommen, erstmal darüber, dass ich im Sommer 2018 das erste Mal wirklich so bewusst wahrgenommen habe, wie sich die Dürre und die Hitze auf die Wälder auswirken und auch aufs Stadtgrün. Und da muss ich sagen, das hat mich krass bedrückt. Und dann habe ich angefangen, mich einfach so damit zu befassen und bin dann immer tiefer eingetaucht in das Thema Klimawandel. Und irgendwann auch nicht mehr drum rumgekommen, dass eben der Klimawandel auch massive Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Und habe dann eben auch so das Gefühl gehabt, okay, ich muss das irgendwie den Patienten, den Menschen in meiner Praxis irgendwie nahebringen, dass das einfach schon ein großes Problem ist für jeden von uns. Und habe dann auch angefangen, mich zu engagieren, weil ich schon mich sehr, sehr alleine gefühlt habe. Ich war mit dem Ausblick letztendlich auf das, was da auf uns zurollt, echt überfordert und habe mich ziemlich ohnmächtig auch gefühlt. Und was besonders schlimm war für mich tatsächlich, war, dass ich dachte, okay, was wird das für eine Zukunft sein, die auf meine Tochter wartet? Und dann habe ich einfach gedacht, ich kann damit ja eigentlich nicht alleine sein. Also es muss ja auch noch andere Menschen geben, die dieses Thema so bedrückt wie mich. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe eben hier in Frankfurt eine Ortsgruppe gefunden von Health for Future und habe mich denen angeschlossen und tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass über mein Engagement und eben über das Engagement einfach die Ohnmacht kleiner wird. Und man wieder mehr Kontrolle auch erlangt. Und das war ein total schönes Gefühl. Und seitdem engagiere ich mich und kann eigentlich mit allem auch besser umgehen.
Sehr schön. Krass, aber auch 6 Jahre dann jetzt mittlerweile schon,
ja.
Ne?
Ja. Ja. Ist ja auch krass, dass du es angesprochen hast, 2018, weil wir haben vorhin eher die Fallzahlen auch von den Hitzetoten gesehen. Mhm. Das war ja auch, glaube ich, einer der heißesten Sommer überhaupt, wo es auch super viele Hitzetote ja gab. Ja. Also das muss ein schlimmer Sommer gewesen sein aus der Perspektive.
Mhm. Und wir haben ja schon festgestellt, das sind ja auch häufig eher so kleine Nischen, die wir hier in unserem Podcast vorstellen. Die Gemeinschaft, in der du jetzt bist, ist die gewachsen jetzt über die letzten 6 Jahre?
No. Nee, leider nicht.
Nee. Leider nicht.
Nee, wir sind ein relativ harter Kern. Mhm. Und man muss aber sagen, dass ich glaube einfach viele Leute auch gar nicht unbedingt die Zeit haben, sich wirklich so auch zu engagieren und einzubringen. Ja. Das ist einfach ganz oft ein Problem.
Aber ich denke, du kannst ja hier vielleicht so eine kleine Einladung aussprechen, weil ich glaube, wir haben unsere Haupthörerschaft schon im Ballungsraum Rhein-Main. Mhm. Also, oder?
Also ja, wir sind quasi die Ortsgruppe Frankfurt von Health for Future und freuen uns massiv über Leute, die sich beteiligen wollen.
Ja.
Wir veranstalten organisieren Veranstaltungen zu den Themen Hitze, Luftverschmutzung, gesundheitliche Auswirkungen des Klimawandels, nehmen teil an den Demonstrationen, an den Klimademos und genau. Und ich denke mal, je mehr Leute man hat, je mehr Mitstreiter, desto besser ist.
Auf jeden Fall.
Mehr kann man auf die Beine stellen.
Definitiv.
Also wenn ihr da Lust drauf habt, dann schreibt entweder uns oder wir.
Ja, und wir verlinken es auch nochmal
bei uns. Fall.
Ne? Klar, also auf jeden Fall. Im Podcast, bei Instagram.
Ja, auf allen Social Media Plattformen, wo wir so präsent sind.
Genau. Aber vielleicht bleiben wir einfach mal kurz auch an dem Thema Luftverschmutzung noch hängen. Felix und ich haben vorhin schon mal einen kleinen Ausblick gegeben, was dieser Klimawandel schon auf verschiedenen Ebenen bedeuten kann. Und Luftverschmutzung hatten wir da jetzt noch gar nicht so als Thema beleuchtet. Mhm. Was ist so das Hauptproblem, was du siehst bei den Entstehung von Luftverschmutzung und bei den Auswirkungen von Luftverschmutzung?
Also es ist einfach so, dass das Thema Klima und Luftverschmutzung, das hängt wirklich ganz nah miteinander zusammen und das liegt einfach daran, dass über die, sag ich mal, Förderung und Verbrennung fossiler Brennstoffe massiv Luftschadstoffe einfach freigesetzt werden. Und dann gibt es noch natürliche Quellen. Und zwar sowas wie Bodenerosion, Vulkanausbrüche und Waldbrände. Und durch den Klimawandel werden ja vor allem die Themen Waldbrände und auch eben Bodenerosion nochmal verstärkt treten die ja auf. Ja? Und das bedeutet, wir haben einfach zwei Quellen und eine wirklich schlechte Luftqualität an vielen Orten. Und zu den Luftschadstoffen, da zählen die Stickstoffoxide, dazu zählt Methan, Feinstaub oder Ozon auch, oder Unterozon. Und man muss sagen, so allgemein, vor allem Ozon, ja, und Stickoxide reizen die Atemwege und können Atemwegserkrankungen sowohl hervorrufen als natürlich auch bestehende Atemwegserkrankungen verschlechtern. Was allerdings ein besonders großes Problem ist, ist Feinstaub und da die kleineren Feinstaubpartikel. Ja, genau. Und das Problem ist, dass eben die kleinen Partikel wirklich bis zu den Alveolen gehen und die auch noch die Alveolarwand sozusagen passieren können und in unser Blut gelangen können. Und die können die Blut-Hirn-Schranke passieren. Und das bedeutet, dass sie wirklich das Auftreten von Erkrankungen wie Diabetes, ja, Herz-Kreislauf- und Tumorerkrankungen, aber eben auch von so neuropsychiatrischen Erkrankungen, ja, also Demenz, Depression und Parkinson, wirklich massiv begünstigen. Und es gibt echt viele Studien, die einfach zeigen, dass der Grad der Luftverschmutzung, vor allem der Feinstaub, ja, Belastung mit dem Auftreten dieser Erkrankung zusammenhängt.
Das ist krass.
Also, das ist korreliert.
Ja.
Also ich dachte immer, das wäre vor allem so das Problem dann eher, dass dann wieder Menschen, die eh Atemwegserkrankungen haben, darunter leiden, aber dass das wirklich so zentrale Auswirkungen haben kann.
Ja.
Oh je.
Ja. Und vor allem auch die Tumorerkrankungen, das fand ich ganz spannend, dass das vor allem die solche Erkrankungen sind wie Mammakarzinome und Harnblasenkarzinome, weil über diese aromatischen Verbindungen im Stickstoff sind zu wenig Chemiker, um das genau wirklich erklären zu können.
Ich glaube, das interessiert die Leute auch nicht so sehr.
Aber okay, sehr gut, das schneidest du dann.
Ja.
Aber das fand ich total spannend, dass gerade solche Erkrankungen wirklich besonders befeuert werden. Ja?
Ja.
Und ich meine, Mammakarzinom ist ja wirklich sowas, was so häufig ist. Das fand ich wirklich.
Ja.
Ja.
Ist ja die häufigste Krebsart bei Frauen.
Ja.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das potenziert sich ja dann anscheinend noch perfekt.
Ja, ich finde das besonders beeindruckend in Bezug auf die psychiatrischen Erkrankungen auch, muss ich sagen, weil das war mir jetzt auch nicht so bewusst im Rahmen der Recherche. Haben wir ja auch viel über Depressionen und sowas gelesen oder auch die Klimaangst. Mhm. Aber ich hatte jetzt gar nicht gedacht, dass das so, sage ich mal, auch durch irgendwelche Stoffe in der Luft aktiv ausgelöst werden kann, sondern dass eher durch diese Ohnmacht erzeugt wird, die du ja auch beschrieben hast.
Ja, vielleicht wird es das nochmal verstärken.
Ja, das ist ein bisschen Teufelskreis dann auch, wie mit den Schadstoffen, Waldbränden etc. Ne? Ja.
Auf jeden Fall.
Das eine bedingt das andere.
Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass das Risiko für Frühgeburtlichkeit massiv steigt. ja, durch den Grad der Luftverschmutzung.
Krass, ja, so ist ja auch nicht.
Das ist tatsächlich so, dass man festgestellt hat, dass in Gebieten, in denen die Wälder gebrannt haben, man mehr Frühgeburten beobachten konnte.
Fällt dir das denn auf? Also du bist jetzt ja schon ein paar Jährchen auch in der Allgemeinmedizin unterwegs. Hast du das Gefühl, dass man irgendwie einen Zusammenhang auch sieht, dass Leute, die jetzt hier in der Stadt, also wir sind ja alle hier in Frankfurt auch, leben, irgendwie kränker sind diesbezüglich?
Also was ich schon sehe in meiner Praxis, sind sehr viel mehr allergische Beschwerden. Mhm. Asthmatische Beschwerden. Das fällt mir persönlich schon auf, aber das stößt auf verhältnismäßig taube Ohren leider. Mhm. Das ist aber schon so, und man kann das auch erklären, nämlich dass die Pollen oder die Allergenität der Pollen, die steigt auch mit dem Grad der Luftverschmutzung.
Ah, okay.
Und also das ist auch wieder ein Teufelskreis, wenn man sagen muss, der Grad der Luftverschmutzung steigt durch die Hitze, und die Allergenität der Pollen nimmt zu über den Grad der Luftverschmutzung.
Okay.
Und das heißt, asthmatische Beschwerden treten deutlich länger, häufiger und schwerer auf. Ja, und das korreliert auch ganz häufig mit der Luftfeuchtigkeit, mit Gewittern, weil es so zu sein scheint, dass in der Gewitterluft irgendwie die Pollen aufbrechen und kleine Pollenpartikel freigesetzt werden, und die vermögen es sozusagen ganz tief einzudringen in die Bronchien und darüber Asthma, wirklich richtig schwere Asthmaanfälle auszulösen.
Oh je. Wir haben ja schon gesagt, das ist, glaube ich, ein sehr sensibles Thema für alle. Hast du, also wenn dir sowas jetzt auffällt bei dir in der Praxis, sprichst du solche Themen auch aktiv an? Also würdest du zum Beispiel einem ganz, ganz schweren Asthmatiker jetzt heutzutage in der Stadt empfehlen, sich auch mal zum Beispiel einen Luftfilter zuzulegen oder ähnliches?
Ja, das würde ich schon machen, und ich spreche das an. Mhm. Ich vermeide das Wort Klima in dem Zusammenhang, aber ich sage schon, okay, wir leben hier in Frankfurt und wir haben hier einfach eine hohe Schadstoffbelastung der Luft, und die Hitze macht es nicht besser, sondern eher schlechter. Das bedeutet, sie sind relativ anfällig. Und je nachdem, wie schwer derjenige betroffen ist, berate ich den schon, zum Beispiel keinen Sport zu machen, wenn die Ozonbelastung besonders hoch ist. Ne? Das ist ja meistens so am Nachmittag. Ich versuche den Leuten auch klar zu machen, dass die Ozonbelastung zum Beispiel gerade in ländlichen Gebieten oder am Stadtrand tatsächlich höher ist als in der Stadt selbst. Ja, und dass sie wirklich versuchen sollen, sich in Gebieten aufzuhalten, wo sie einfach nicht mit so vielen Luftschadstoffen konfrontiert sind. Und ich weiß, dass das schwierig ist, und deswegen empfehle ich, gerade wenn jemand zum Beispiel an der Hauptstraße wohnt, dann auch einfach Luftfilter. Ja, also finde ich total sinnvoll und würde ich machen. Aber ich vermeide in dem Zusammenhang das Wort Klima.
Ja.
Ich berate die Leute schon.
Triggert zu sehr.
Ja.
Triggert zu sehr. Gibt es denn da diesbezüglich irgendwie, also Unterstützung auch von der Krankenkasse? Also wenn man jetzt gar nicht...
Nein.
Okay.
Aber es soll bald abgerechnet werden dürfen, zumindest die Hitzeschutzberatung.
Ja.
Aber nee, ansonsten nicht.
Zumindest ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
Mhm. Ja, man muss ja auch sagen, das haben wir ja vorhin auch schon festgestellt. Ich meine, das ist jetzt super auch, dass du dich da engagierst, aber es gibt wenig, also gerade für uns Medizinerinnen, auch Anlaufstellen, wo man halt wirklich sagen kann, okay, ich bilde mich weiter bezüglich des Klimaschutzes, also nicht Klimaschutz, ja, oder im weitesten Sinne Klimaschutzes,
Klimamedizin.
Aber Klimamedizin, genau. Es gibt eigentlich keine richtige Zusatzbezeichnung. Es wird ja immer schön und groß angeprangert, dass sich die Medizin dahingehend entwickelt, dass es in den Universitäten auch gelehrt wird, aber ich glaube, wir haben alle noch nicht so wirklich Ergebnisse gesehen.
Nee, das ist auch leider so. Wenn es das geben würde, wäre ich die Erste, die diese Zusatzbezeichnung machen würde.
Ja, aber, zu Recht, ja.
Nein, gibt es nicht.
Aber vielleicht ein nicer Fact noch dazu, das hatte ich nämlich auch gelesen, noch mit dem Ozon, dass das höher ist an den Stadträndern als in der Stadt tatsächlich. Ne? Ozon wird ja, glaube ich, gebildet durch die Emission an sich. Ne? Das ist ja ein Abbauprodukt letztendlich von der Luftverschmutzung. Aber gleichzeitig sind auch Partikel von den Emissionen dafür zuständig, dass Ozon wieder abgebaut wird. Mhm. Deswegen da, wo mehr Abgas ist, zerfällt Ozon quasi schneller wieder.
Genau.
Nur am Stadtrand.
Genau.
Ja.
Hast du weniger Abgas, weil eigentlich bessere Luft
und
entsprechend höhere Ozonwerte. Genau.
Da kann man sich ja gar nicht entscheiden, wo man wohnen möchte eigentlich. So richtig. Ja.
Muss man direkt richtig konsequent aufs Land ziehen.
So richtig aufs Land, aber so dann auch.
Richtig aufs Land.
Ja, also richtig weit weg.
Okay. Damit nicht alle jetzt aufs Land stürmen, gibt es ja auch seit noch nicht allzu langer Zeit verschiedene Aktionstage. Vielleicht hat man auch in den Medien davon gelesen oder gehört. Das war jetzt nämlich am 5.6. zuletzt der Hitzeaktionstag bundesweit, wo auch unser Bundesgesundheitsminister daran teilgenommen hat und auch Klug zum Beispiel war ja, oder hat das Ganze ja, glaube ich, sogar mit ins Leben gerufen. Was ich ganz spannend fand, war auch vor allem, dass es halt viel darum ging, dass Hitzewarnsysteme etabliert bzw. verbessert werden sollen. Sprich, dass man halt frühzeitig darauf aufmerksam macht, es ist heute ein heißer Tag, vulnerable Gruppen wie alte Menschen in den Pflegeheimen bleiben am besten drinne und wohnungslose Menschen zum Beispiel, dass die auch über andere Medien erreicht werden. Da war jetzt so die Frage, Astrid, hast du da schon irgendwas mitbekommen? Also wurde das schon etabliert, jetzt hier gerade auch in Frankfurt?
Also vielleicht bin ich da auch nicht tief genug drin. Aber ich weiß, dass zum Beispiel das Gesundheitsamt in Frankfurt an so einem Buddy-System arbeitet. Und das soll so aussehen, dass sich alleinstehende Menschen und ältere Personen eintragen können, registrieren lassen können beim Gesundheitsamt und dass diese Buddies quasi dann während Hitzewellen einfach nachhören, ob es den Personen gut geht, ob sie irgendwo Unterstützung brauchen, ob sie ihnen Hilfe anbieten, zum Beispiel beim Einkaufen und solche Dinge. Das finde ich sehr sinnvoll. Dann gibt es eine Kampagne über kühle Orte in der Stadt. Also wo kann ich mich aufhalten? Wo ist viel Schatten beispielsweise? Wo sind Parks? Gibt es auch Möglichkeiten, wirklich kühle Orte zu finden, wie zum Beispiel Kirchen oder in Museen zu gehen? Und bei den Museen ist allerdings das Problem, aber da würden wir uns tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr einbringen, dass man für diese Zeit dann einfach auch den Eintrittspreis senkt.
Ja, weil oh, das man sich, ist eine hervorragende Idee.
Ne, wie überlegt, wie teuer einfach ein Museum ist, kann sich das natürlich, können sich das ganz viele Leute gar nicht leisten, dann überhaupt reinzugehen. Ne? Ja. Das, das finde ich, fände ich sehr sinnvoll, wenn man das erreichen könnte. Und es sollen aber tatsächlich auch in Frankfurt mehr Trinkbrunnen installiert werden.
Ja.
Ja.
Aber das ist auch mal was ich extrem finde, dass die einfach das Trinkwasserversorgung nicht einfach überall verfügbar ist.
Das, das ist wirklich.
Ja, auch gerade wenn man irgendwie mal am Main langläuft oder so, da ist ja nicht ein, könnte man ja übrigens alle 2-3 Kilometer irgendwo ein kleiner Brunnen sein, wo man sich mal irgendwie kurz ein Glas Wasser nehmen kann oder
das fand ich auch Handvoll. Spannend. In Portugal, wo wir jetzt waren tatsächlich, da waren wir auch in einer Stadt gewesen, da gab es überall solche Wasserspender. Also da konntest du deine Flasche einfach drunter stellen, dann wurde die aufgefüllt, fertig.
Ja.
Na, das wäre sinnvoll.
Ja, definitiv. Aber das ist vielleicht so ein ganz guter Stichpunkt, auch wenn wir das jetzt hier nicht in unserem Ablauf drin haben, aber kann man wahrscheinlich sogar super viel von lernen, von gerade Ländern, wo es schon viel heißer ist als in Deutschland, oder?
Total, weil die haben ja zum Beispiel auch an den ganzen öffentlichen Einrichtungen und auch Altenpflegeheimen und auch privaten Wohnungen ja schon Klimaanlagen.
Ja, und auch Stichwort Siesta, Julia, ich glaube, da hast du auch noch.
Unbedingt.
Wolltest du auch noch was zu sagen zu Temperaturen, bei denen man vielleicht nicht mehr arbeiten sollte?
Ja, genau, das hatte ich noch gelesen. Auch in dem Zusammenhang von dem Hitzeaktionstag ging es ja auch viel um Arbeitnehmerschutz. Und da ging es unter anderem darum, dass der Arbeitgeber garantieren muss, dass man in einem Arbeitsumfeld unter 35 Grad arbeitet. Aber da dachte ich mir, 35 Grad ist doch schon arg hoch, oder? Also kann man denn bei 34 Grad eigentlich noch überhaupt vernünftig irgendeine Arbeit verrichten?
Also ich finde es insofern problematisch, dass ich finde, dass die reine Temperatur auch nicht unbedingt maßgeblich ist, ne? Sondern es hängt ja auch viel davon ab, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit.
Ja.
Und es gibt ja eine andere Definition, das ist die sogenannte Kühlgrenztemperatur oder diese Wet Bulb Temperature. Ja. Und die berechnet ja Luftfeuchtigkeit und Temperatur mit ein. Und wenn wir eine Temperatur, nämlich oder eine Kühlgrenztemperatur von 30 Grad haben, dann bedeutet das, dass der Körper schon gar nicht mehr effektiv abkühlen kann. Und die hätte man beispielsweise schon erreicht, wenn wir 35 Grad haben und 70% Luftfeuchtigkeit. Und an einem ganz normalen, oder sagen wir mal, einem ganz normalen Durchschnittssommer haben wir eine Luftfeuchtigkeit in Deutschland von 70%. Und das heißt, da bewegen wir uns wirklich schon so im roten Bereich. Ne? Mhm. Und ich finde halt, dass man wirklich einfach gucken muss, wen beschäftigt man da. Also sind es junge Menschen, die gesund sind, ja, oder sind es ältere Menschen, wie sind die beispielsweise übergewichtig? Weil das alleine Übergewicht ist ja wirklich schon so ein Problem beim Umgang mit Glätze, ne? Nehmen die Patienten Medikamente ein, die vielleicht auch die Möglichkeit, die Temperatur zu regulieren, einfach ein bisschen einschränken. Mhm. Und ich finde es eben einfach wichtig, dass man ausreichend Pausen plant, auch dass die Leute aufgeklärt sind. Ja, worauf muss man achten? Ja. Also wenn ich, also klar, trinken, Pause, ne, Sonnenschutz und diese Dinge hier vor allem, ne, also Kopfbedeckung, aber dass sie einfach auch wissen, alles klar, wenn ich mich irgendwie unwohl fühle, Übelkeit, Kopfweh, ja, ich einen knallroten Kopf habe, dann brauche ich unbedingt eine Pause, weil das könnte auch so Richtung, weiß ich nicht, Hitzekollaps, Hitzschlag, irgendwie so gehen. Ne? Und dass man, dass die Leute einfach wirklich aufgeklärt sind, worauf sie achten müssen. Und dann, glaube ich, ist es schon möglich, natürlich auch bei höheren Temperaturen zu arbeiten, aber sicherlich nicht 8 Stunden am Stück.
Ja.
Und auch die, ich meine auch, ne, unsere Konzentrationsfähigkeit, die Leistungsfähigkeit, die ist ja logischerweise auch schon eingeschränkt bei jedem, egal ob vorerkrankt oder nicht, bei den Temperaturen.
Ja. Auf jeden Fall. Und dann möchte man ja eigentlich auch die ganze Zeit nur ins Schwimmbad gehen.
Richtig.
Ja.
Aber da denke ich mir auch immer, da sind halt gerade so Wartebereiche doch eigentlich der ideale Ort, um die Leute auch zu informieren, weil gerade beim Arzt sitzt man eh oder auch in der Notaufnahme wartet man eh eine Stunde oder eine halbe Stunde. Und wenn dann mal so ein paar entweder Filmchen oder Flyer zur Verfügung gestellt werden, wo man einfach weiß, okay, heute ist es sehr heiß oder zwischen Juni und Oktober oder zwischen April und Oktober laufen dann da halt die gängigen Informationssysteme. Irgendwie 2, 3 Hanseln wird man ja damit schon erreichen. Also
meine kriegen alle Flyer.
Ja, aber unbedingt. Ich meine, du kennst es ja auch wahrscheinlich von deiner Arbeit, man wiederholt sich ja dann sehr oft. Also man erzählt den Leuten ja immer wieder dasselbe eigentlich und man kann diese Informationen ja super in Form von Flyern oder Infovideos ja eigentlich zusammenfassen und den Leuten dann in solchen Bereichen, ja, wo sie eh nur am Handy hängen sonst, zur Verfügung stellen.
Voll. Ja. Genau. Ich habe noch 2 Fragen. Also gerade das Thema, was du gerade angesprochen hattest mit den Medikamenten, die sich auf die Hitzeregulation oder Körpertemperaturregulation auswirken. Bin jetzt ja auch in der Inneren und da kommt ja auch mal die ein oder andere Exsikose dann rein. Was sind das denn für Medikamente?
Also das sind ganz vorneweg die Diuretika und die ACE-Hemmer. Mhm. Ja. Und die ACE-Hemmer zum Beispiel reduzieren das Durstgefühl, was natürlich bei alten Menschen, die sowieso schon ein eingeschränktes Durstgefühl haben,
besonders
ganz wunderbar ist. Ja. Dann die Diuretika, klar, weil die entziehen dem Körper natürlich Wasser und das bräuchte man ja auch letztendlich, um zu schwitzen.
Ja, so. Macht Sinn.
Dann Antidepressiva.
Okay.
Tatsächlich. Antikonvulsiva.
Mhm. Weil gut, schwierig, die braucht man ja dann in der Regel schon, ne?
Ja, die darf man nicht absetzen, auf gar keinen Fall. Aber wenn man das weiß, also Antidepressiva, Antikonvulsiva und auch Mittel gegen Parkinson, die wirken sich auf die Aktivität unserer Schweißdrüsen. Also die vermindern sozusagen eben diesen Mechanismus der Schweißproduktion. Und dann die große Gruppe der Antidiabetika, SGLT2-Hemmer zum Beispiel, führen ja zu einer erhöhten Ausscheidung von Glukose. Das wird natürlich, ne?
Osmotisch,
Wasser mit.
Genau.
Cool. Ja, mega. Also das finde ich einen richtig guten AMS-Fact gerade. Ja.
Das Schlimme daran finde ich, dass man das wieder auf jeden Patienten fast zutrifft.
Das trifft auf
also
jeden
Fall. Also jeder Patient oder jede Patientin ab 70 hat entweder hohen Blutdruck, Diabetes oder halt auch gerade Depressionen ist ja super häufig, dass irgendjemand ein Antidepressivum drin hat. Also
voll. Und ja auch Schmerzpatienten häufig.
Ja,
ne?
Genau, und dann sind die noch übergewichtig und dann ist der schon komplett...
Ja, deswegen denke ich, weißt du, so, man muss halt auf die Leute echt gut aufpassen und man soll denen ja auch nicht sofort alle Medikamente absetzen, weil am Ende, wenn du 2 heiße Tage hast und setzt sofort alle Blutdrucksachen ab, dann schießen die ja so rüber mit dem Blutdruck. Aber ich glaube einfach, dass man das weiß.
Auf jeden Fall.
Führt ja schon dazu, dass man auf die Leute mehr achtet.
Ja.
Und wie sieht der Urin aus? Weiß ich nicht. War die Windel heute überhaupt mal feucht?
Ja.
So Sachen, die Pflege einfach mal zu fragen.
Ja.
Ich glaube einfach, wenn man dahingehend einfach das Bewusstsein schärft, dann kann man auch schon echt viel vermeiden.
So. Ja, und da könnte man wahrscheinlich auch gerade jeden Hausarzt für sensibilisieren, der Altenheime betreut, ne? Dass man sagt hier, der macht ja auch wöchentlich da seine Stippvisite, dass der sagt ja zwischen den Monaten Juni oder was auch immer die heißesten halt sind, August, Juli, sage ich jetzt einfach mal, muss man halt besonders besonders sensibel sein, weil ich bin mir auch sicher, dass auch wieder in Altenheimen die wenigsten Räume klimatisiert sind. Also.
Richtig.
Und gerade für diese vulnerable Gruppe. Ne?
Ja. Also. Ja.
Ja, cool. Und dann, vielleicht nur um alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch daran teilhaben zu lassen, ich finde, Astrid hat noch was sehr Interessantes von über Pilze erzählt. Genau. Vielleicht können wir da noch einmal das nochmal aufgreifen. Wir haben ja, also Felix hat mich ja schon gequizt auch einmal kurz. Es sind ja schon einige Tiere hier eingewandert, die hier nicht hingehören. Ne, wie zum Beispiel die Waschbären und auch die kanadischen Wildgänse.
Mhm.
Ja?
Ja.
Mhm. Und da gibt es jetzt noch einen bösen Einwanderer, haben wir gerade erfahren.
Genau, und das ist der Cryptococcus guttii. Und wir kennen ja jetzt eigentlich, glaube ich, so aus unserem, sage ich mal, medizinischen Alltag den Cryptococcus neoformans, gell? Das ist eben dieser Pilz, aber es gibt eben auch den Verwandten und der ist eben hitze- und austrocknungsresistent. Und er kann eben auch vor allem das Problem immunkompetente Personen befallen, indem man sie einatmet, den Pilz, und kann dann eben ganz schwere Pilzpneumonien verursachen und Enzephalitiden. Mhm. Und das ist wirklich richtig dramatisch, weil man am Ende des Tages einfach keine adäquate Behandlung bislang hat.
Oh Gott.
Und
deswegen also nur muss symptomatisch, einem das bewusst sein.
Ja. Nur symptomatisch und macht wirklich schwere, schwere Verläufe. Ja. Mhm. Und deswegen ist zum Beispiel so ein ganz praktischer Tipp, dass man jetzt wirklich im Hochsommer mit ausgetrockneten Böden arbeitet. Ja, und
dass man Atemschutz trägt.
Ja, beispielsweise, ja, damit man das nicht inhaliert.
Ja.
Und weil es eben so ist, dass er durch den Vogelkot
auf
der Erde ist, wird überall hingetragen, ist auf der Erde, Hitze, Trockenheit, macht nichts aus, hackt man da rum und inhaliert den, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ist ja wie, ich weiß nicht, ob das zutrifft, aber ich würde es jetzt einfach mal spekulieren, ist ja wie bei den Nilgänsen, die sehe ich bei uns immer im Park, die haben 7 Küken bei uns, alle überleben, weil die super aggressiv ja sind, die, ich glaube, Zerkarien oder so übertragen die und die machen der ganze Boden ist voll Kack, Entschuldigung, wenn ich so sagen muss. Und das ist der im Park mit einem trockenen Boden, da rennen überall Kinder lang, die spielen da wird super viel so Buhl immer gespielt, die werfen immer mit irgendwelchen Kugeln rum, die Leute. Ja. Da haben sich wahrscheinlich auch schon zig Leute mit irgendwelchen Erregern angesteckt, die gar kein Bewusstsein haben, dass es gefährlich sein könnte. Ne?
Ja.
Und die sagen, ich mache mir einen schönen Tag in der Sonne, unabhängig davon, dass die Sonne ja auch schon schädlich genug ist, ne? Hast du da noch ruckzuck irgendeinen eingewanderte Pilzart oder sonst was noch drin.
Ja, aber gut zu wissen, ne? Also wie sich ja wirklich einfach ein ganz neues Ökosystem etabliert mittlerweile, muss man fast sagen. Ne?
Ja, schon.
Okay, liebe Astrid, wir haben ganz, ganz viel von dir heute gelernt. Hast du denn noch irgendwas auf dem Herzen, was du hier loswerden möchtest, was du vielleicht so deine Top 3 Verbesserungsvorschläge für die heißen Sommertage?
Meine Top 3 Verbesserungsvorschläge für die heißen Sommertage wäre, wirklich seine Verhaltensweisen anzupassen.
Ja.
Und zwar wirklich zu gucken, okay, wie fühle ich mich? Und wenn es heiß ist, vielleicht den Sport einfach mal ausfallen zu lassen oder ihn wirklich früh in den Morgen oder in den Abend, spät in den Abend zu verlegen. Natürlich ausreichend zu trinken, klaro, und wirklich auf Sonnenschutz und Kopfbedeckung zu achten. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Ich weiß das, weil mir persönlich zum Beispiel gar keine Basecap stehen. Jetzt war ich mit meiner Tochter einkaufen, habe mir so einen schicken Sonnenhut.
Ja, ist doch gut.
Und dann hat sie gesagt, das sieht ja furchtbar aus.
Aber es ist gesund.
Aber es ist gesund. Genau. Nein, aber wirklich halt echt zu gucken, so dass man dass man sich nicht 5 Stunden in die knalle Sonne an See setzt und dann einfach noch viel Radler oder Bier trinkt, weil das einfach wirklich problematisch werden kann und man einfach schneller einen Sonnenstich und einen Kreislaufkollaps kriegt, als man gucken kann.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen einfach so ein bisschen bewusster mit Hitze zum Beispiel echt umgehen.
Ja.
Das ist die Awareness, von der wir so oft sprechen.
Das stimmt. Ja. Alles hat seine Kehrseite. Aber zum Thema Sonnenhut, ein Kumpel von uns hat sich tatsächlich auch einen Sonnenhut zugelegt.
Ja.
Ich glaube, es gibt ein Comeback diesen Sommer.
Das wäre mega. Ja. Ich muss nur noch einen finden, der mir steht. Vielleicht gehe ich ohne meine Tochter.
Ja. Wir können ja einen AMS-Sommerhut noch entwerfen.
Genau, perfekt.
Keine Ahnung.
Wir haben ja sonst nichts zu tun.
Ja, wunderbar. Dank.
Super.
Ja, genau. Ich glaube auch. Also vielen, vielen Dank, Astrid, dass du da warst. Ne?
Sehr gerne. Ich habe mich gefreut.
Alrighty. Ich würde sagen, das fand ich wirklich eines der spannendsten Interviews, die wir bis jetzt hatten.
Ja.
Wieder viel dazu gelernt, viel praktische Tipps und viel Faktenwissen, was wir jetzt auf der Arbeit verbreiten können, würde ich sagen.
Da können wir wieder flexen mit unserem Wissen.
Nice,
war ich Knorke.
War echt super. Also vielen Dank nochmal an der Stelle, liebe Astrid.
Ja. Und wie gesagt, nochmal ganz kurz zum Abschluss, wenn ihr Lust habt, euch in der Ortsgruppe Frankfurt von Health for Future zu engagieren, dann könnt ihr entweder bei Health for Future auf der Internetseite gucken, nach der Ortsgruppe Frankfurt suchen und deren ihren regelmäßigen Zoom-Meetings beitreten. Da kann jeder mitmachen oder ihr schreibt uns und wir vernetzen euch direkt mit der lieben Astrid.
Genau, also meldet euch. Bitte melde dich.
Bitte melde dich da draußen, klimainteressierter Mensch oder Menschin.
Nee, aber es ist wirklich ein ernstes Thema. Wir wollen jetzt natürlich nicht, dass ihr in Klimaängste verfallt, weil wir jetzt ja doch viele Probleme angesprochen haben. Deswegen von uns nochmal ein paar niederschwellige Tipps, mit denen ihr diesen Sommer auch meistern wird und auch diese Klimakrise durchsteht,
genau,
mit uns.
Mit denen ihr wieder mit dem kühlen Kopf durch den Sommer kommt, wie letztes Jahr, nur dieses Mal ein bisschen klimafokussiertere Tipps. Wir fassen zusammen, jeden Tag Sonnencreme benutzen, ne? Wir kennen es alle, ne? Sonnenbrand hat man sich schnell geholt und ihr könnt euch schützen. Ich benutze eine Tagescreme mit 50er Lichtschutzfaktor. Außerdem könnt ihr euch jeden Tag informieren, das habe ich auch noch rausgefunden, nämlich, und zwar eure Wetter-App. Da findet ihr auch den UV-Index jeden Tag und ab Stufe 3 gilt schon, dass Sonnenschutz empfohlen ist. Das findet jeder in der gängigen Wetter-App seines Handys und kann das dann nachgucken, ob es sich lohnt, sich einzucremen, wenn man das nicht täglich automatisch verwenden möchte. Außerdem ausreichend trinken. Ich habe zum Beispiel eine App, da trage ich mein Wasser immer ein. Und du, Julia?
Ich habe keine App, aber ich mache es tatsächlich so, dass ich mir proaktiv immer 3 Flaschen Wasser hinstelle auf der Arbeit mit 0,75 pro Flasche und kann damit schon mal gewährleisten, dass genug reinkommt. Wichtig noch an der Stelle zu sagen, gerade wenn ihr viel, viel schwitzt bei den heißen Tagen, nicht nur Wasser trinken, sondern auch darauf achten, dass ein bisschen was Inhaltliches drin ist, sprich auch mal einen Eistee zu euch nehmen zum Beispiel, ne? Weil wir schwitzen ja nicht nur Wasser aus, sondern auch Salze und die müssen wir natürlich auch wieder reinbekommen.
Ein paar Elektrolyte.
Genau.
Und ich trinke zum Beispiel auch jeden Morgen nach dem Aufstehen direkt ein großes Glas Wasser, um mich ein bisschen zu rehydrieren. Außerdem impfen gegen übertragbare Krankheiten. Also zum Beispiel, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, weil meine letzte FSME-Impfung war, um mich gegen die ungeliebten Zeckenbisse zu schützen. Wir leben ja,
die du vor nicht allzu langer Zeit erst erlitten hast.
In meinem Österreich-Urlaub direkt einmal joggen gewesen, nach 2 Jahren gefühlt ist erstmal wieder joggen gegangen, direkt 3 Zecken mit nach Hause gebracht. Super, habe ich mich gefreut. Jetzt ist mir dann auch tatsächlich in der Sauna aufgefallen, dass ich dann auf einmal eine Zecke an meinem Oberschenkel hatte.
Schön.
Ja. Das werde ich mir als Hausaufgabe geben.
Sehr gut. Und Felix hat eine tolle Seite rausgefunden, Stiftung Gesundheitswesen. Da kann man sich schon mal Erste Hilfe gegen Sonnenbrand, Hitzeschlag und Zeckenbiss etc. holen. Ne? Wenn ihr nicht weiter wisst und euch mit diesen sensiblen Themen konfrontiert seht, dann schaut doch da einfach mal nach. Ihr werdet bestimmt für das passende Thema Hilfe bekommen.
Das stimmt.
Genau. Und was noch ganz wichtig ist auch, vor allem immer, wenn es noch kühl ist, lüften, um die Raumtemperatur runterzuholen, also morgens oder abends und dann immer die Rollos runterblenden.
Sehr gut. So hat es unsere Mutter auch früher mal gemacht.
Das stimmt. Ich habe es lange belächelt, aber mittlerweile weiß ich, was für ein harter Job das war.
Ja, das stimmt. Und dann habe ich den Computer angemacht und dann waren es auch wieder 40 Grad im Zimmer.
Eieiei. Na gut, also ich glaube, das war ganz schön informativ. Und ein super wichtiges Thema, was wir heute besprochen haben. Felix, wir haben ein Thema immer mal so ein bisschen angerissen und nicht so richtig behandelt. Deswegen habe ich noch ein kleines Outro-Quiz für dich vorbereitet.
Ja.
Und zwar geht es heute auch wieder im entferntesten Sinne um die
Bananen.
Spinne, nein. um die Tierchen, die eingewandert sind, beziehungsweise um Krankheiten, die übertragen werden können durch diese. Ich habe 3 Stück rausgesucht, sind nicht alle eingewandert, aber übertragen Krankheiten. Und ich zeige dir jetzt mal das erste Bild. Du kannst ja mal beschreiben, was es ist und mal gucken, ob du erkennst, was es ist.
Ich hätte jetzt wieder Bananen gesagt, aber da lag ich halt beim letzten Mal immer falsch.
Wir steigen mal leicht ein.
Okay. Also ich sehe einmal so 3 grüne Blätter und auf diesen einen von diesen grünen Blättern befindet sich ein bräunlich gefärbtes Insekt, was aussieht wie eine Zecke.
Da hast du vollkommen recht, Felix. Das ist die Schildzecke und die allerschlimmste von ihnen ist auch der gemeine Holzbock. Und jetzt die zweite Frage an dich. Welche Krankheiten kann dieser übertragen?
Also ich weiß auf jeden Fall von der Borreliose. Und von der Frühsommer-Meningoenzephalitis FSME.
Das ist richtig. Sehr gut, Felix. Also.
Aber ich habe tatsächlich auch gelesen, dass sie auch wohl die ganzen so tropische Krankheiten zunehmend übertragen können.
Okay.
Ja, also.
Wir bleiben jetzt erstmal bei den Basics.
Ja.
Tropischer wird es gleich noch. So, jetzt zeige ich dir das zweite kleine Tierchen. Mal gucken, ob du erkennst, was das ist.
Das sehe ich jetzt erstmal eine im Zoom sozusagen eine Haut von wahrscheinlich ein Mensch soll das sein. Mhm. Und auf dieser Haut sitzt eine Fliege und das ist könnte so eine Zebrafliege sein. Weil die ist schwarz-weiß gestreift. Irgendwie sowas, so eine Zebramücke.
Genau, man
sowas.
Denkt immer, es ist ein Zebra, aber es ist noch gestreift für so ein exotisches Tier. Oder?
Keine Ahnung. Was ist noch gestreift?
Ein Tiger. Es ist Tiger. Die asiatische Tigermücke. Und weißt du auch, was die für Krankheiten übertragen kann?
Krim-Kongo-Virus. Ist das korrekt?
Also ich habe jetzt rausgefunden, dass Chikungunya-Fieber.
Ich weiß es nicht, ich habe einfach geraten.
Okay, es klang so souverän, ich hätte es fast geglaubt. Also das ist auf jeden Fall die Krankheit, die es übertragen kann. Weißt du, wie sie sich äußert, der Biss von der Tigermücke?
Nein.
Es ist letztendlich ein fieberhafter Infekt mit ganz, ganz starken Gelenkschmerzen.
Oh.
Ne? Genau, also wer im Sommer mal krank wird, auch immer mal daran denken, aber halt von alleine aus folgenlos. Perfekt. Ne? Nicht so schlimm. So, und jetzt noch ein anderes ähnliches Tierchen.
Das ist auch wieder eine Haut von einem Menschen mit einer Fliege drauf, mit einer Stechmücke, die hat jetzt etwas rötlicheres Hinterteil. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch auf den Namen schließen lässt.
Nee.
Das ist dann die sogenannte CC-Fliege.
Nee, das ist die japanische Buschmücke.
Ah ja.
Und was für eine Krankheit kann die übertragen?
Da gibt's die japanische Enzephalitis, das gibt's nicht.
Ja, aber das kriegst du in Japan, wenn du durch die Reisfelder läufst.
Okay. Malaria?
Nee.
Dann weiß ich's nicht.
Es ist das West-Nil-Virus.
Ah, scheiße. Genau.
Weißt du, wie sich diese Krankheit äußert?
Fieberhafter Infekt.
Sehr gut, grippeähnlich, kann aber worst case sogar zu einer Enzephalitis.
Oh.
Ne? Also die ist schon ein bisschen gefährlicher.
Also passiert auch wie die ganzen Schadstoffe meine Bluthirnschranke.
Auf jeden Fall.
Und?
Obacht.
Ja, das wollen wir nicht, sonst müssen wir im Podcast aufhören.
Das wäre traurig, auf jeden Fall. Genau, ich glaube, das ist auch das Maximale an exotischen Krankheiten, was es aktuell hier gibt. Malaria und Denguefieber ist bei uns nicht verbreitet, liegt daran, dass die Mücken sich gerne an den Sümpfen vermehren. Und in Deutschland wurden die ganzen Sümpfe für die Landwirtschaft schon trockengelegt.
Perfekt, da haben wir ja Glück gehabt.
Genau, okay, also gar nicht mal so schlecht abgeschnitten. Ich hätte schon gedacht, dass du an der Tigermücke scheiterst, von daher.
Du meinst an der Zebrafliege.
Genau, aka.
Sehr gut.
So, also.
Hat auch wieder Spaß gemacht, Jürgen, nach einer dreiwöchigen Zwangspause.
Ja, ich habe schon fast ein bisschen vermisst, muss ich sagen.
Ja.
War ein bisschen aufgeregt.
Ja, wir sehen uns ja dann sonst nie, ne?
Das ist echt so traurig.
Gut, also Leute, wer Lust hat, sich zu melden bei uns, Feedback oder einfach nur für Health for Future, bei Health for Future mitmachen will, der kann das tun. Wie immer, per E-Mail auf messerschneiderpodcast@gmail.com oder ihr schreibt uns, ihr slidet in unsere DMs bei Instagram und erreicht ihr uns unter ams-podcast. Da gibt's auch wieder nächste Woche ein bisschen witzigen Content und ein paar coole, vielleicht ein paar coole Videos auch aus unserer EM-Arena, wenn wir am Sonntag beim Spiel sind. Da machen wir vielleicht auch mal den einen oder anderen witzigen Post. Jürgen und ich haben uns auch beide schon das Trikot geholt. Also einem erfolgreichen Heimspiel oder einer erfolgreichen Heim-EM steht dem nichts entgegen. Und bevor ich mich jetzt nochmal verspreche, Julia, das letzte Wort.
Vielen Dank fürs Zuhören. Immer einen kühlen Kopf bewahren und bis zum nächsten Mal dann wieder in 2 Wochen auf jeden Fall.
Genau. Macht's gut.
LG.
Adieu.
Noch einen schönen Abend, morgen.
Immer eincremen. Sonst kriegt ihr Krebs, Hautkrebs. Passt auf. 50er Lichtschutzfaktor. Immer drauf. Ins Gesicht.
Wenn man sich zweimal mit 50er Lichtschutzfaktor eincremt, hat man dann eigentlich 100er Lichtschutzfaktor? Denk mal drüber nach.
Mone liegt am Meer, wir stecken Blumen ins Gewehr. Wieder Liebe. Und jetzt alle.
Liebe und ganz viel Liebe.
Wenn du den Podcast nicht pünktlich aufzeichnest, gibt's Hiebe.
Du bist ein kleiner Dieb.
Okay. Ich fange dann direkt an. Ich drücke dann direkt auf Play. Noch 20 Sekunden.